In einer kleinen Stadt in Kansas gibt es ein Grab, ein großes Grabmal, das man besichtigen kann. Und dieses Grabmal ist von dem Waisenkind John Davis, der sein ganzes Vermögen nicht an seine Familie abgeben wollte, sondern weil er die Familie seiner Frau nicht gerade besonders mochte und deshalb ein aufwendiges Grabmal baute, um sich selber sozusagen zu verewigen in der Weltgeschichte. Dieses Grabmal zeigt in 11 aufwendigen Marmorstatuen, eigentlich das so Abschnitte aus dem Leben des John Davis. Einmal sieht man ihn in jungen Jahren, wie er auf seinem Sessel sitzt und seine Frau neben ihm auf ihrem Sessel. Einmal sieht man ihn, wie er da sitzt und seine linke Hand nicht mehr hat, die er bei einem Unfall verloren hat. Eine weitere Statue zeigt ihn, wie er den Trauerkranz am Grabe seiner Frau niederlegt, und eine weitere Statue zeigt, wie er alleine in dem Sessel sitzt und seine verstorbene Frau, die nicht mehr da ist, also der leere Sessel neben ihm. Und all diese ganzen Figuren werden so in einer Art Rechteck angeordnet, darum herum noch eine Riesenmauer gebaut, und das auf einem ganz normalen Friedhof. Ein riesenaufwendiges Grabmal. Und die Leute der Stadt, in dieser kleinen Stadt in Kansas, die haben sich schon angefangen aufzuregen. Das war übrigens in den 30er Jahren, wo das geschah. Und weil es ein ganzes Vermögen, man schätzt ungefähr 200 bis 250.000 Dollar, fließen in dieses Grabmal, das eigentlich keinem Menschen wirklich nutzt. Und damals gab es auch noch ein Krankenhaus, das gebaut werden musste. Und so haben sich die Leute aufgeregt über den alten Davis und haben ihn auch zunehmend kritisiert dafür, dass er das tut. Aber der alte Davis meinte nur, das ist mir völlig egal, das ist mein Geld und ich mache damit, was ich will. Nun, dieses Grabmal, wie gesagt, das kann man heute noch besichtigen. 1974 schließlich verstarb der alte John Davis im Alter von 92 Jahren. Und das Grabmal, das begann dann in den Boden hineinzusinken, weil es zu schwer war und es wurde auch beschädigt. Und es ging in die Geschichte ein als die Torheit des alten Mannes, so wird es heute genannt. Nun, diese Geschichte dieses Grabmals ist eine gute Illustration für weltliches Denken. Weltliches Denken ist diesseits orientiert. Es konzentriert sich auf das Hier und Jetzt. Mein Geld, mein Vergnügen. Ich mache mit meinem Leben, was ich will. Ich will mein Haus, ich will meine Sicherheit, ich will meine Bequemlichkeit, ich will alles aus dem Leben herausholen, was ich kann, sozusagen alle Rosinen aus dem Kuchen holen und ja, nichts verpassen, weil alles ist ja hier und jetzt und es kann ja sein, dass ich morgen tot bin, wie Paulus auch sagte, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist weltliches Denken, es ist diesseits orientiert. Es ist nicht auf die Zukunft, auf das Leben danach ausgerichtet, sondern auf das Hier und Jetzt. Nun, wir Christen stehen auch in der Gefahr, immer wieder von diesem weltlichen Einfluss gepackt und beeinflusst zu werden. Das ist nichts Neues. Wenn man die Kirchengeschichte betrachtet, sieht man, dass immer und immer wieder die Kirche, die etablierte Kirche oder auch die Gemeinden, wie man sie auch nennen will, durch die Welt beeinflusst wurde, durch weltliche Philosophien, durch weltliche Ideologien, durch Strömungen, durch Trends, die es gerade gab. Da haben wir einen riesen Einfluss der griechischen Philosophie auf die Kirche des Mittelalters. Jahrhundertelang, jahrtausendelang wurden da Dinge geglaubt. Es gab zum Beispiel als Folge davon gab es das Mönchstum. Wir kennen alle, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Lehre der Gnosis im ersten Jahrhundert. Das waren so die Anfänge dieser ungesunden Trennung zwischen Materie und Geist, dass der Körper etwas Negatives und etwas Böses ist und dass der Geist nur gut ist. Und dadurch entstand dann eigentlich zum Beispiel das Mönchstum, dass man den eigenen Körper verleugnet und wirklich ins Kloster geht, oder auch das Zölibat sind eigentlich Folgen oder Konsequenzen von Eindringen von Weltlichkeit in die Gemeinde. Man denkt bei Weltlichkeit immer nur an die heutigen benutzerfreundlichen Gemeinden, die jetzt irgendwie Prediger, die ihre eigenen Biermarken brauen und so diese coole Sache machen da. Aber das weltliches Denken geht viel weiter. Weltliches Denken tarnt sich als Religiosität. Es tarnt sich als Philosophie, als einen Zusatz, als eine Verbesserung des christlichen Glaubens. Und genau das war das Problem der Korinther. Genau da haben wir jetzt schon oft gehört, war der Hase im sprichwörtlichen Pfeffer bei den Korinthern. Sie haben genau das gedacht. Sie haben gedacht, sie können die weltliche Weisheit, ihre Kultur, die sie umgab, diese Philosophen, es gab ja sogar Wettkämpfe unter den Philosophen damals, also Rhetorik-Wettkämpfe, wo der eine gegen den anderen antritt, wie in einem olympischen Spiel, und sie sich dann wie Kräfte messen, wer der bessere Redner ist. Und es war eigentlich so ziemlich egal, was du für eine Philosophie vertrittst, sondern es musste einfach gut rübergebracht werden. Es musste einfach elegant und theatralisch dargestellt werden. Und so hast du dir dein Publikum dann, hast du dann gefesselt und hast dann auch Geld bekommen dafür. Da wurden dann Leute auch aufs Podest gehoben und verehrt als große Philosophen. Und es gab dann auch Leute, die sich zu bestimmten Philosophen als dazugehörig zählten. Ich gehöre zu dem, ich gehöre zu dem. Und genau dasselbe geschah interessanterweise unter den Christen hier in Korinth. Also diese Kultur des Wettkampfs hatte einen riesen Einfluss auf diese Gemeinde. Man muss wirklich verstehen, was damals in Korinth los war. Was das für eine Kultur war. Sie war auch unmoralisch, das werden wir auch noch sehen. Aber es war eine Kultur der Selbstverwirklichung, eine Kultur der Selbstdarstellung. Eigentlich so ähnlich wie heute. Ja, es gibt da nicht viel Neues unter der Sonne, das wissen wir, und so ist es heute auch immer noch. Und Paulus muss dagegen vorgehen, denn was aus einer solchen Kultur entsteht, wenn sie in die Gemeinde hineinkommt, ist, es gibt Spaltungen. Ja, es gibt Streitereien. Ich gehöre zu Paulus. Paulus hat schließlich die Gemeinde gegründet. Er ist der Gründer unserer Gemeinde hier. Und deshalb halte ich nur zu Paulus. Ich lese auch nur die Kommentare von Paulus und ich studiere auch nur die Studienbibel von Paulus, okay? Und da gab es die andere Partei. Nein, 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 da ist Apollos. Apollos ist der viel bessere Redner. Er ist viel eloquenter, er ist viel besser. Er gleicht viel eher unseren griechischen Philosophen und passt wahrscheinlich auch ein bisschen besser zu unserer Kultur als dieser plumpe jüdische Paulus, da der da immer ein bisschen rumstottert. Also lasst uns lieber Apollos verehren. Wir gründen jetzt die Apollos-Partei und fähnen für Apollos. Ja? Und da gab es Streitereien. Da gab es noch Leute, die sagen, nee, Petrus. Und dann geht es hin und her und es gibt Streitereien. Und Paulus muss eingreifen. Er hört davon. Das hört er runter bis nach Ephesus, dass da irgendwas los ist in der Gemeinde in Korinth. Und schreibt ihnen diesen Brief und muss sie zur Einheit ermahnen. Wir haben das im 1. Korinther gesehen, Kapitel 1, Vers 10. Ich ermahne euch, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle was? Einmütig seid und keine Spaltungen, keine Schismata, keine Parteiungen, keine Interessenkonflikte unter euch sind. Und es macht keinen Sinn, wenn ihr so streitet, wie das die Welt tut, weil die Welt verachtet die Botschaft des Evangeliums. Ihr könnt der Botschaft des Evangeliums sozusagen nicht einen weltlich-philosophischen Anstrich geben, um das irgendwie akzeptabler zu machen in der Kultur, weil die Welt denkt, dass das Wort vom Kreuz was ist? Eine Torheit. Kapitel 1, Vers 18. Die Botschaft selbst wird als Torheit gesehen. Die Methode, wie sie verkündigt wird, eine einfache, klare und deutliche Verkündigung, ohne Drum und Dran und Geschwafel und Geschnörkel, sondern einfach nur klar, Christus und nur Christus allein, das wird auch verachtet. Und sogar wir, die Botschafter, sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Einflussreiche. Wir sind eigentlich sogar der Abschaum der Gesellschaft. Wir sind die unterste Schublade und uns hat Gott erwählt, um sich zu verherrlichen. Und genau das sehen wir hier. Und Paulus muss das ganz deutlich machen, um sie zurückzuführen zu der Erkenntnis, was das Evangelium ist. Christus ist nicht zerteilt, sagt er in 1 Vers 13. Christus ist nicht zerteilt. Und diese Demütigung, wenn ihr euch dessen bewusst werdet, wenn ihr wieder euch besinnt auf das Evangelium und woher ihr gekommen seid, aus dem tiefsten Abgrund, aus dem tiefsten Schlamm hat Christus euch befreit. Dann werdet ihr auch Einheit haben. Dann werdet ihr nicht streiten. Dann wird es euch nicht darum gehen, wer jetzt von euch der Größte ist und der Beste ist und der Stärkste ist und wer der bessere Redner ist oder wer den besseren Philosophen hat. Dann wird euch das völlig egal sein. Ihr werdet eine Gesinnung haben, eines Sinnes sein, eine Überzeugung haben, sagt Paulus. Warum? Christus ist uns zur Weisheit geworden. Das ist Kapitel 1, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit. Und da müsst ihr hier einen Doppelpunkt setzen. Weisheit, nämlich Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Diese drei Dinge sind unsere Weisheit. Ja, wir haben die Gerechtigkeit, die uns gegeben wurde. Wir haben die Erlösung, wir sind Erlöste. Und wir haben diese Heiligung, wir leben in der Heiligung. Und das ist unsere Weisheit, das ist wahre Weisheit. Und alles andere ist Torheit. Und deshalb habe ich vorhin auch schon gesagt, mein Gebet, es gibt außerhalb von Jesus Christus gibt es keine Weisheit. Die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott. Und dahin, zu diesem Schlussargument werden wir jetzt heute kommen. Weil Paulus argumentiert ja hier seinen Weg langsam voran in Kapitel 1. In Kapitel 2 zeigt er dann schließlich, dass er seinen Dienst genauso aufgebaut hat. Wir sehen, dass er nichts anderes wusste als nur Christus, den Gekreuzigten. Er trat nicht auf wie einer der großen Philosophen. Er trat nicht auf wie einer ihrer coolen Trendsetter damals und passte sich nicht so der Kultur an, dass er genau das machte, was all diese anderen Schwafler machten, sondern er kam und predigte Christus und Christus allein und ihr seid alle gläubig geworden dadurch. Stellt euch mal vor, bei euch hat's gewirkt. Sagt Paulus. Bei euch hat's gewirkt. Also ihr seht, dass das nicht so ist, dass es nicht funktioniert. Ihr seid der lebendige Beweis dafür. Das macht er deutlich in den Versen 1 bis 5, in Kapitel 2. Und dann geht er wieder hinein in die Argumentation und diskutiert weiter über die Weisheit. Wir reden jetzt die Weisheit unter den Vollkommenen. Ihr Christen, wir sind die wahren Weisen dieser Welt. Ich meine, die Welt erkennt das natürlich nicht. Aber wir, weil wir die Erkenntnis des allen mächtigen Gottes haben, weil wir die Erlösung haben, weil wir unsere geistlichen Augen geöffnet wurden, können wir jetzt Gott erkennen und Gott erkennen ist wahre Weisheit. Kapitel 2, Vers 10. Uns hat es Gott was? Geoffenbart. Wahre Weisheit kommt nur durch eine Offenbarung. Du kannst es nicht selber herausfinden, du kannst es nicht selber erforschen, auch die empirische Forschung, du wirst Gott nie beweisen können. Es ist eine Offenbarung, die direkt von Gott gegeben wird. Und nur dann kannst du Gott erkennen, weil, und das haben wir gesehen, Kapitel 2, 14, der natürliche Mensch vernimmt was? Nichts, gar nichts vom Geist Gottes. Er kann es nicht verstehen, weil seine Sünde in seinem Herzen ihn davon abhält. Das Problem ist nicht, dass der Mensch nicht sehen kann, sondern dass er nicht sehen will. Er ist verdorben in seiner Sünde. Er kann es nicht erkennen, weil er macht sich selber blind. Und Römer Kapitel 1 sagt, er hält die Wahrheit durch was? Durch Ungerechtigkeit nieder. Er unterdrückt es in seinem Herzen. Er will es nicht sehen. Ich will es nicht sehen. Ich will nicht an einen Gott glauben. Weil sonst müsste ich ja mein Leben ändern. Und das will er nicht. Und deshalb sagt Paulus hier, er kann es nicht erkennen, bis Gott ihm die Augen öffnet. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Das ist das ganze Geheimnis. Und ihr gehört da dazu, ihr Korinther, sagt Paulus. Ihr gehört da dazu. Ihr seid schon weise. Ihr müsst euch jetzt nicht mehr aufspielen und brüsten gegeneinander und kämpfen miteinander, wer der Weiseste ist. Ihr seid schon weise. Ihr seid schon weise durch diese Erkenntnis, die ihr habt. Aber jetzt kommt das Problem. Ihr verhaltet euch nicht so. Und deshalb Kapitel 3 sagt Paulus, ihr seid fleischlich. Ihr seid fleischlich. Ihr seid unreif. Weil ihr habt so viel Erkenntnis. Ihr habt so viel Geistesgaben. Und ihr setzt es nicht um. Ihr macht nichts. Was ist denn los mit euch? Sagt Paulus. Und das führt automatisch dazu, meine Lieben, wenn wir weltliche Weisheit in die Gemeinde lassen, wenn wir anfangen, die Gemeinde zu bauen nach menschlicher Weisheit, dann werden wir sofort fleischlich. Nehmen wir mal so zum Beispiel, nehmen wir mal die heutige Zeit, nehmen wir mal die heutige benutzerfreundliche Bewegung, nehmen wir mal an, wir machen jetzt hier die Diskothek und die Show und die Band und alles, die ganze Aufwand und so. Und dann geht's darum, wer hat die besseren Skills, wer kann besser Musik machen. Und dann plötzlich gibt's Kämpfe. Ist jetzt, sobald man anfängt, sich der Welt anzupassen, gibt's nur Streitereien. Wir kommen aber lieber zurück und sagen, wir legen das Wort aus, nur das Wort. Wir predigen das Wort, weil hier ist die Weisheit zu finden. Und wir lassen uns verändern durch das Wort. Und das macht Paulus auch deutlich. Die feste Speise, von der er spricht, ist das Umsetzen dieser Wahrheit, die sie wissen. Aber nur im Kopf. Und jetzt müsst ihr anfangen zu leben, was ihr wisst. Ja? Ganz am Anfang macht das Paulus auch deutlich. Guckt euch mal 1. Korinther 1 an, Vers 2. Das ist ganz interessant. Dieser Sarkasmus, der beginnt schon ganz am Anfang. Er sagt hier, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Warum das zweimal? Er sagt an die Geheiligten, das ist ein Perfekt hier im Griechischen, das heißt, die sind ein für alle Mal geheiligt worden. Und an die berufenen Heiligen, nun an die, die eigentlich berufen sind, heilig zu leben. Versteht ihr? Das ist so eine Anspielung. Ihr seid zwar geheiligt durch euren Stand, weil ihr an Christus glaubt, aber ihr lebt im Moment nicht danach. Und jetzt muss da was passieren, muss sich da was ändern. Die Gemeinde wird fleischlich und der Dienst, der christliche Dienst wird falsch verstanden. Das haben wir gesehen in Kapitel 3, Verse 5 bis 9. Die Diener werden plötzlich auf ein Podest gehoben. Ja, es geht dann eben los, dass man die Apostel zum Beispiel verehrt, den Paulus oder irgendwelchen Lehren folgt, anstatt Gott, anstatt Jesus. Und der Dienst ist dann eben auch umsonst. In Kapitel 3, die Verse 10 bis 17 haben wir gesehen, dass wenn wir mit menschlicher Weisheit bauen, wenn wir unsere Gemeinde mit menschlichen Trends und Philosophien bereichern, in Anführungsstrichen, dann werden wir Holz, Heu und Stroh bauen. Unser Dienst wird nicht feuerfest sein. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Unser Dienst wird nicht feuerfest sein. Und was Paulus jetzt macht, er nimmt diesen ganzen Rattenschwanz an Argumentation und fasst es für uns nochmal zusammen in den Versen 18 bis 23. Also er kommt jetzt hier mal zu einem vorübergehenden Schlusspunkt in seiner Argumentation. Wir werden dann nächstes Mal in Kapitel 4 noch sehen, es geht noch weiter. Das ist wie bei mir, ja, ich weiß auch nie, wann ich fertig bin mit Predigen. Bei Paulus ist es auch so. Hört mal auf und dann fängt er wieder an, weil, oh, da kommt mir noch das in Sinn, das muss ich auch noch, da geht's weiter, ne? Aber hier ist jetzt, kommt er mal zu einem vorübergehenden Schluss. Er kommt zu einem vorübergehenden Schlusspunkt. Das lesen wir uns mal gemeinsam durch. 1. Korinther 3, die Verse 18 bis 23. Nachdem er das alles gesagt hat über das Preisgericht und eben die Gefahr, dass wir umsonst bauen, kommt er zu diesem Punkt. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihre List und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige. Alles ist euer. Ihr aber gehört Christus an. Christus aber gehört Gott an. Das ist irgendwie interessant. Er kommt jetzt von diesen Menschen, Paulus, Apollos, kommt er sogar auf Umstände zu sprechen und sagt, eigentlich gehört euch alles. Was streitet ihr euch eigentlich? Euch gehört ja alles. Alles. Weil ihr Christus gehört und Christus gehört Gott. Das ist sein Argument. Und deshalb habe ich gesagt, habe ich diese Predigt den Titel gegeben, das christliche Paradox. Ja, lebt das christliche Paradox. Ein Paradox. Ich habe das extra im Duden nachgeschaut, ist ein scheinbar unauflöslicher Widerspruch in sich enthalten. Zum Beispiel, man benutzt es auch für widersinnig oder widersprüchlich. Ich benutze es natürlich ein bisschen sarkastisch hier, wie Paulus. Ich nenne es das christliche Paradox. Eigentlich ist es kein Paradox, aber ich mache das absichtlich, weil Paulus hat genau diesen Stil. Er nennt auch die Weisheit der Welt Torheit vor Gott oder umgekehrt für die Leute ist das Wort vom Kreuz Torheit. Also er benutzt diesen Sarkasmus. Es ist ein scheinbarer Widerspruch. Und das christliche Leben ist irgendwo für die Welt ein scheinbarer Widerspruch. Was wir hier machen, macht für die Welt keinen Sinn. Das hat er schon deutlich gemacht. Wir sollen schwach sein, um stark zu sein. Wir sollen arm werden, um reich zu sein. Wir sollen sterben, um zu leben. Wir sollen unser Leben verlieren, um es zu gewinnen. Wir sollen geben, weil das seliger ist als nehmen. Das ist genau das Umgekehrte von dem, was die weltliche Weisheit sagt. Die weltliche Weisheit, die diesseits bezogen ist, sagt, nehmen, 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 möglichst viel rausholen, möglichst mein Leben leben, möglichst nicht sterben, möglichst, seht ihr das? Wie das geht so gegeneinander. Man sagt dem diametral entgegengesetzt. Völlig unterschiedlich. Also, gegensätzlich, mal wie schwarz und weiß. Das passt überhaupt nicht zusammen. Passt null. Passt überhaupt nicht zusammen. Feinde lieben. Das macht keinen Sinn in den Augen der Welt. Es ist Torheit, sagt die Welt. Ihr seid doch blöd, ihr Christen. Ihr seid doch kindisch. Ihr seid doch naiv. Wie könnt ihr überhaupt sowas glauben? 6-Tage-Schöpfung. Ach, so ein Schwachsinn. Und was machen die Christen heute? Naja, weißt du, die 6 Tage, das ist alles symbolisch gemeint. Und dann weichen sie schon davon ab, weil sie Angst haben vor der Welt und die Akzeptanz der Welt wollen. Was soll das? Paulus sagt, lebe das christliche Paradox. Sei ein Paradox für die Welt, das ist egal. Das ist egal. Es interessiert uns nicht. Uns interessiert, was Gott denkt. Und das ist die wahre Weisheit für uns. Und zwar müssen wir das leben, wenn wir nicht wollen, dass unsere Gemeinde erstens fleischlich ist, weil das ist genau das, was passiert in Korinth. Sie sind unreif, fleischlich. Wenn wir nicht wollen, dass unsere Gemeinde den Dienst nicht richtig versteht und wenn wir nicht wollen, dass unser Dienst umsonst ist. Leute, wenn wir menschliche Weisheit benutzen, unsere Evangelisation, menschliche Weisheit benutzen, um unsere Gemeinde hier zu bauen, dann wird unser Dienst umsonst sein. Es wird verbrennen. Es wird nichts bringen. Und deshalb hier die Aufforderung, vier Schritte, um das christliche Paradox zu leben. Und Paulus führt uns hier durch und führt uns am Ende in Vers 23 zu dem Höhepunkt eigentlich. Es sind vier Punkte heute. Dreimal nicht, einmal ja, verlasse dich nicht auf dich selbst, verlasse dich nicht auf Menschen, verlasse dich nicht auf Umstände, aber verlasse dich auf Gott. Ganz einfach. Wir sagen das oft. Ja, wir sagen oft, ja, verlasse dich auf Gott, vertraue auf Gott, vertraue auf den Herrn. Ja, das ist richtig, das stimmt, das ist gute Theologie. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das nicht zu einem bequemen, leichtsinnigen, ich lehne mich mal zurück und ich vertraue auf Gott Theologie machen. Ach, Gott wird seine Gemeinde schon bauen, das wird alles wie ganz von alleine gehen hier, wir brauchen nur ein bisschen predigen und so. So ist das nicht gemeint. Wir müssen uns schon bemühen, wir müssen schon etwas tun, das haben wir gesehen, wir müssen säen, pflanzen, wir haben was zu tun, die Diener Gottes haben was zu tun. Aber wir dürfen uns dabei nicht auf uns selbst, auf unsere eigene Weisheit, wir dürfen uns dabei nicht auf die Weisheit von Menschen, also die aus der Welt kommt, ich meine damit vor allem ungläubige Menschen, teilweise auch Gläubige leider, und auf Umstände verlassen. Paulus macht es auch deutlich, alles gehört euch, selbst die Umstände, sondern auf Gott allein, nach seinem Plan allein, wie er uns das gegeben hat. Und wer mir jetzt erzählt, dass es in der Bibel keinen Bauplan für die Gemeinde gibt, der soll sich das nochmal gut überlegen. In der Bibel gibt es sehr viele und deutliche und klare Hinweise, wie und was die neutestamentliche Gemeinde sein soll. Ihr könnt euch die Predigt über den Zweck der neutestamentlichen Gemeinde anhören von mir. Auf dem Internet kann man sich runterladen. Da erzähle ich mehr darüber. Es gibt einen Bauplan und dieser Bauplan geht genau nach der Schrift. Da gibt es eine Struktur, da gibt es Älteste, da gibt es Diakone, da gibt es Elemente, die Teile des Gottesdienstes sein sollen, Wortverkündigung, Gesang, das finden wir alles in der Bibel. Das saugen wir uns nicht aus den Fingern, was wir hier machen am Sonntagmorgen, das ist nicht unsere Idee, dass wir das so gestalten. Und da gibt es sicherlich gewisse Freiheiten, aber trotzdem ist es festgelegt, der Bauplan, wie das genau gehen soll, dass wir das Evangelium verkündigen sollen und so weiter und so fort. Es ist also kein leichtsinniger, ach, ich lehne mich mal zurück und lass Gott machen, Glaube, sondern wir sind Feldarbeiter, wir bauen. Aber wir müssen mit der richtigen Art bauen, mit dem richtigen Material, haben wir schon gesehen. Ich meine, wenn wir mit Styropor-Mauersteinen bauen, dann wird es nicht sehr stabil werden. Wenn wir Zyankali aufs Feld streuen, wird es auch nicht viel wachsen. Wir müssen den richtigen Inhalt vermitteln und mit dem richtigen Inhalt bauen. Und das Resultat, das ist das Interessante, wird die Einheit sein. Weil keiner von uns wird mit seinem eigenen Bauplan kommen. Keiner von uns wird sagen, ich habe eine Idee, wie wir die Gemeinde noch verbessern können. Wir können noch die Philosophie und das. Nein, brauchen wir nicht. Wir haben hier alles. Und das wird uns vereinen, meine Lieben. Das wird uns vereinen. Wir haben alle dieselbe Gesinnung. Wir können alle das gleiche Denken haben, die gleiche Überzeugung haben. Das ist die Überzeugung, die uns die Schrift gibt. Das ist die Überzeugung, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist zur Errettung. Das ist unsere Überzeugung. Und wenn wir anfangen, auf unsere eigene Weisheit oder auf die Weisheit von irgendwelchen Philosophen zu bauen, dann gehen wir fehl. Und die Bibel macht das immer wieder deutlich. In Jeremia 17 zum Beispiel heißt es, so spricht der Herr, verflucht, hört mal gut zu, verflucht ist der Mann, der auf was? Auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Es wird nichts Gutes sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet. Hoffentlich wir auch, die Hitze nicht fürchten jetzt im Moment. Und wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün, auch in einem dürren Land oder einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Überaus trügerisch aber ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Unser Herz kommt uns in den Weg, unser eigener Verstand, unser eigenes Denken. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf was? Auf deinen Verstand. Damit ist nicht gemeint, dass du deinen Verstand ausschaltest, aber damit ist gemeint, dass wir uns nicht unseren eigenen Erlösungsweg zusammenschustern, unsere eigene Idee, wie die Gemeinde gebaut werden soll, zusammenschustern, zusammenflicken. Das können, das dürfen wir nicht. Erkenne ihn an auf allen deinen Wegen, so wird deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Nicht selber für weise halten, sondern Gott fürchten. Buße tun von falschen Ideen, von falschen Ideologien. Weil alles fängt im falschen Denken an. Wenn wir denken, wir müssen die Leute anlocken mit irgendwelchen Lockmitteln, um sie zu evangelisieren, haben wir falsch gedacht. Und dann, wenn wir uns selber für weise halten und denken, ah, wir haben jetzt, und es gibt so viele, und das ist so traurig heutzutage, so viele Evangelikale, die behaupten, ich habe jetzt den Schlüssel gefunden, wie wir unsere Gemeinde zum Wachsen bringen. Ja, so irgendwie so eine Methode, irgendwas, ein bestimmter Marketing, ein Trend. Siehst du einen Mann, der sich selbst für weise hält, so kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn. Die Bibel ist ziemlich klar hier. Wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Wer aber in der Weisheit wandelt, hier ist die Weisheit Gottes gemeint, der wird entkommen. Man kann sich also auf drei Dinge nicht verlassen. Einem selbst, andere Menschen und Umstände. Ihr könnt euch darauf nicht verlassen, wenn es um den Gemeindebau geht, okay? Also, ich lehre hier keinen Agnostizismus, dass wir überhaupt nichts wissen und überhaupt nichts erkennen. Es geht hier um den Gemeindebau, das ist der Kontext hier, okay? Wenn es um den Gemeindebau geht, es kann sein, dass du auf der Arbeit einen Arbeitskollegen hast, der dir gute Ratschläge gibt, wie du meinetwegen irgendwas zurechtschneiden kannst. Höre auf ihn. Sag nicht, oh, du bist ein Tor, du hast den Geist Gottes nicht, ja? Das meine ich damit nicht, okay? Ja? Sondern es geht darum, dass wir nicht auf ihn hören, wenn er dann kommt. Ja, weißt du, ich hätte da einen Vorschlag, wie ihr eure Gemeinde noch ein bisschen besser, ihr müsstet noch ein bisschen, was hält ihr, wenn ihr einen Clown engagieren würdet, der dann hier in einer lustigen Art und Weise das Evangelium verkündigen, so als Clown, ja? Und so, dann müssen wir sagen, ja, weißt du, ja, das ist nett gemeint von dir, aber tut mir leid, wir machen das so, wie Gott es gesagt hat, mit einfacher Verkündigung. Also wir sollen uns nicht darauf verlassen, wenn es um den Gemeindebau geht, weil Paulus macht es deutlich, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Kapitel 2, Vers 5. Also wie gesagt, Paulus fasst zusammen sein ganzes Argument von Kapitel 1, Vers 10 bis an diesen Punkt in Kapitel 3, Vers 17 und er bringt es nochmal auf den Punkt. Ihr könnt euch weder auf euch selbst noch auf andere Menschen, auf diese Philosophen, die ihr so verehrt und uns jetzt wie diese Philosophen verehrt, noch auf irgendwelche anderen Umstände oder kulturellen Elemente verlassen, wenn es um den Gemeindebau geht. Das Interessante oder das Traurige ist, dass der heutige Evangelikalismus genau das tut. Genau das. Das ist so interessant. So traurig eigentlich. Man verlässt sich nicht mehr auf die Bibel, sondern auf seinen eigenen Verstand. Es gibt immer mehr Evangelikale, die von der Autorität und der Inspiration, der Unfehlbarkeit der Schrift abweichen. Eben sagen. Sechstageschöpfung, Frauen, die lehren, ja, das ist schon okay, Paulus hat das irgendwie falsch verstanden und was weiß ich, da alles gesagt wird. Und so wird immer mehr, sowieso, wir nennen das in der Schweiz die Salamitaktik, ja, man so immer so eine Scheibe weg, noch eine Scheibe weg, noch eine Scheibe weg. Und am Schluss habt ihr nur noch zwei Deckel, da ist gar nichts mehr da. Und deshalb haben wir dann den Grund der Schrift verloren und wir verlassen uns auf unseren eigenen Verstand. Zweitens, was interessant ist, der Geschmack der Menschen, andere Menschen. Es werden Umfragen gemacht, Meinungsumfragen. Wenn Sie, stellt euch mal vor, wenn wir jetzt hier in Hohenschönhausen rumgehen, wie müsste eine Gemeinde aussehen, wenn Sie eine christliche Gemeinde, was müsste da alles sein? Ja, da müsste es vielleicht Freibier geben und Bockwürste und dann machen wir das alles hier. Können wir doch nicht machen. Wir können das doch nicht auf Menschen. Wir können nicht Meinungsumfragen starten. Das geht auch nicht. Man richtet sich nach Umständen. Ach ja, weißt du, die heutige Kultur ist kompliziert und der moderne Mensch und das ist alles so kompliziert und die verstehen diese einfache Verkündigung nicht mehr. Das muss man alles jetzt irgendwie so anpassen und man verlässt sich auf die Umstände, auf die Situation. Das geht auch nicht. Können wir auch nicht machen. Anstatt, dass wir uns einfach auf Gott verlassen und sagen, ich glaube, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und ich bringe dieses Wort und nichts anderes an die Menschen und ich lehre es ihnen, so wie es dasteht und vertraue darauf, dass Gott sein Werk tut. Vier Schritte, um das christliche Paradox zu leben. Aber Vorsicht, Risiken und Nebenwirkungen. Ihr werdet als Toren abgestempelt werden in dieser Welt, wenn ihr das lebt. Also passt auf. Erstens. Verlasse dich nicht auf dich selbst. Vers 18 bis 20. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott, denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Wie gesagt, er schreibt im Kontext des Gemeindebaus und er sagt, niemand betrüge sich selbst kontinuierlich. Das ist eine Verbform hier, die eigentlich so dieses Kontext. Niemand sei dabei, sich beständig zu betrügen, weil Selbstbetrug ist ein Prozess. Ja, das geschieht nicht. Ihr steht nicht morgens auf und sagt, so, heute werde ich mich selber betrügen. Das macht ihr nicht, ja, sondern ihr lest irgendwas auf dem Internet, das ihr euch runtergeladen habt und ich finde, das hört sich cool an oder irgendwie gut und ja, und dann geht ihr dem nach und oh ja, das stimmt und dann lasst ihr euch da so langsam reinrieseln in diese Irrlehre, ja? Passt auf. Selbstbetrug ist ein Prozess. Lasst euch nicht selbst betrügen oder hört auf, euch beständig selbst etwas vorzumachen. Exapatao, das ist eine intensive Form. Niemand betrüge sich so durch und durch, wie ihr das im Moment tut. Also Betrug war schon ziemlich fortgeschritten hier in Korinth. Wenn jemand sich für weise hält, das ist der Betrug, in den sie reingefahren sind. Sie dachten, sie sind weise in dieser Weltzeit, also nach den Maßstäben der Welt. Diesseits bezogen, nach weltlichen Maßstäben, wie ich schon sagte. Und Leute, das ist das Schlimmste, was uns geschehen kann eigentlich. Wenn wir von uns denken, wenn ich von mir denke, so, ich bin weise aus mir selbst heraus. Das sind auch meistens die Leute, die am meisten Schwierigkeiten machen in der Gemeinde. Die kommen rein und machen dann irgendwelchen Stunk, weil irgendwie irgendwas nicht ganz genau so ist, wie sie sich das vorstellen. Und dann müssen wir aufpassen. Man kann sie nicht belehren. Wer Zurechtweisung hasst, der ist töricht. Es gibt noch ein anderes Wort für töricht. Kleiner Hinweis, fängt mit D an. Und die Mengeübersetzung sagt, Dummkopf. Okay? Wer sie nicht belehren lässt, ist ein Dummkopf. Bleibt dumm. Kann nichts lernen. Die Korinther dachten, sie wären angekommen. Kapitel 8, Vers 2 sehen wir. Ah, wir alle haben Erkenntnis, haben sie gedacht. Wir sind angekommen. Sie hatten sozusagen eine realisierte Eschatologie. Sie dachten, ja, wir sind jetzt schon wie Könige und herrschen hier so ein bisschen über die Welt. Aber Paulus sagt, was ist los mit euch? Ihr seid ja noch da in Korinth? Guckt euch mal um. Ihr seid die Toren in eurer Gesellschaft. Und das ist auch normal. Das soll auch noch so sein, bis Christus kommt. Und das Gegenmittel dafür ist eben, so werde er töricht. Nun hier, das ist kein Aufruf, um dumm zu werden. Das ist sarkastisch hier. Paulus benutzt diese Ausdrücke. Er sagt, werdet endlich töricht. Das heißt, haltet euch alleine ans Evangelium. Seid eins im Evangelium. Verlasst diese menschliche Weisheit und nehmt es in Kauf, an der Welt als dumm und dämlich angeschaut zu werden. Das ist der Preis, den wir zahlen als Nachfolger Jesu Christi. Wir werden zu Dorftrotteln, wir werden verachtet. Und ihr seid nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen, sagt Paulus. Und deshalb jetzt seid bereit, werdet töricht, um weise zu werden. Eben in den Ohren der Welt. Das ist mit Paulus los. Ja, aber werdet töricht. Nehmt diese einfache Wahrheit an, stützt euch alleine auf dieses einfache Evangelium und dann seid ihr wahrhaft weise. Das ist dieses Paradox. Werdet töricht, damit ihr weise werdet. Warum ist das so? Ganz einfach. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Nun dreht Paulus den Spieß um. Am Anfang haben wir gesehen, am Anfang seines Arguments, das Wort vom Kreuz ist was? Torheit für die Welt. Okay? Das Wort vom Kreuz ist Torheit für die Welt. Und jetzt sagt Gott, umgekehrt. Eure Weisheit ist Torheit für mich, sagt Gott. Das ist genau umgekehrt. Eure Weisheit, diese weltliche Weisheit, ist Torheit für mich. Paulus dreht den Spieß um. Es ist umgekehrt. Nun, was sehen wir hier? Es geht natürlich um geistliche Fragen, wie schon gesagt. Ihr könnt nicht zu eurem Boss gehen und sagen, du hast mir nichts zu sagen, sondern hier geht es darum, dass die weltliche Weisheit, sobald es darum geht, die Gemeinde zu bauen, wie die Gemeinde genau sich verhalten soll, was die Gemeinde tun soll, wenn da weltliche Weisheit oder eben unsere eigenen Ideen reinkommen, laufen wir fehl. Und so verstehen wir, dass wir als Christen nicht das Recht haben auf eine eigene Meinung. Haben wir nicht. Wir haben kein Recht auf eine eigene Meinung, wenn es um den Gemeindebau geht. Gott hat uns gesagt, wie wir das tun sollen. Wir haben kein Recht zu sagen, ich habe jetzt eine bessere Idee, Gott, wie wir das machen können. Das Recht habe ich nicht. Dürfen wir nicht tun. Ich kann nicht sagen, meine eigene, ja, es gibt ja verschiedene Frömmigkeitsstile, heißt es heute. Es gibt einen genauen Bauplan. Und wenn wir den nicht einhalten, liebe Geschwister, dann stolpern wir über unsere eigene Weisheit. Ihr werdet stolpern, ihr werdet fallen. Wir werden fallen. Weil das ist nämlich genau das, was Paulus jetzt hier sagt. Guckt euch das mal an. Wenn wir weiterlesen in Vers 19. Denn es steht geschrieben, jetzt zitiert er das Alte Testament. Er fängt die Weisen in ihre List. Nun, Paulus zitiert hier Hiob 5, Vers 13 und dann auch noch aus Psalm 94, Vers 11. Der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Die Leute, die ihre eigene Weisheit propagieren, stolpern letztlich darüber, weil sie Gott nicht erkennen. Es geht hier um göttliche Wahrheit natürlich. Ihr kennt vielleicht diese Argumente von Atheisten, kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht heben kann? Darauf müsst ihr nicht antworten, das ist einfach Dummheit, das ist Torheit. Das ist wirklich Torheit, weil sie haben keine Erkenntnis Gottes. Wenn man eine Erkenntnis Gottes hätte, würde man eine solche Frage schon gar nicht stellen. Aber das ist Dummheit, das ist die Weisheit der Welt. Er fängt die Weisen in ihre List. Schaut euch mal an, wie viele Leute sich selber Ausreden zurechtbasteln, warum sie nicht an Gott glauben wollen. Er fängt sie in ihrer eigenen List. Drasomai hier ist fangen, also wie ein Jäger, der eigentlich seine Beute fängt. Und interessant ist, im Hebräischen steht hier auch Laket, also fangen, das wird zum Beispiel für das Fangen von Vögeln oder Füchsen benutzt, in Fangnetzen. Paulus befindet sich hier auch näher also am hebräischen Text als an der Septuaginta, der griechischen Übersetzung. Deshalb ist es hier ein bisschen deutlicher noch. Aber er zitiert wohl sowieso aus dem Kopf und deshalb hat er hier wohl das Hebräische im Kopf. Und dann auch das List, das Wort List. Panurgos ist interessant. Pan ist alles, Ergon ist tun. Also es ist eigentlich so ein sich durchschlagen, ein ich kann alles selber machen Einstellung. Ja, das ist diese List. Ich krieg das alleine hin, ich brauche keine Hilfe, ich brauche keinen Gott, der sich mir offenbart. Ich bin selber weise. Und in dieser List, in dieser Einstellung des Herzens, da fängt Gott die Leute ein, wie ein Jäger. Das ist ihre eigene Falle. Sie schaufeln sich ihr eigenes Grab mit ihrer eigenen Weisheit. Und interessant ist hier auch, dass das Eliphas ist, der das gesagt hat. Ihr könnt euch erinnern, die drei Freunde Hiobs, Eliphas, der ja eigentlich selber, genau das geschah ihm. In seiner eigenen Weisheit wurde er gefangen. Wenn wir im Hiob ein bisschen vorher lesen, also in Kapitel 4, in Vers 7, sagt Eliphas zu Hiob, bedenke doch, ist je ein Unschuldiger umgekommen und wo wurden Rechtschaffene vertilgt? So viel ich gesehen habe, die Unrecht pflügen und die Unheil säen, die ernten es auch. Ist das immer so? Die Antwort ist nein, Eliphas, du hast dich getäuscht. Du bist über deine eigene Weisheit gestolpert und hast Hiob beschuldigt. Du weißt nicht, ob das so ist bei ihm, ob er wirklich gesündigt hat und deshalb leidet. Und selbst bei Hiob sehen wir selber, dass er in einer gewissen Hinsicht über seine eigene Erkenntnis stolperte, als er ganz am Ende sagt, fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Gott muss uns diese Dinge offenbaren. Er muss uns sich zeigen. Unsere selbstgestrickte Weisheit wird uns nirgendwo hinbringen. Und deshalb auch Psalm 94, 11, der Herr kennt die Gedanken der Weisen. Im Hebräischen steht hier Menschen. Paulus ersetzt das durch Weise, weil er von diesen weisen Menschen spricht, von diesen Philosophen, die eben nur Menschen sind. Und die Gedanken hier sind Dialogismus, das ist Argumente, Schlussfolgerungen, Begründungen. Wie ich schon sagte, der ungläubige Mensch findet immer irgendeinen guten Grund, einen guten, in Anführungsstrichen, nicht zu glauben. Ach, ich kann nicht an einen Gott glauben, weil es gibt so viel Krieg in dieser Welt. Ach, ich kann das nicht. Und er hat immer irgendwelche rationalen Argumente. Und genau diese Ideen, wenn diese Ideen dann in die Gemeinde hineinkommen, wir versuchen dann, das uns anzupassen, dass wir nicht mehr so anrüchig sind, dass wir nicht mehr so anstößig sind in der Gesellschaft mit unserem Jesus, mit unserem Blut und mit unserem Himmel und Hölle predigen und diesen Sachen. Ja, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem, dann sind wir abgewichen. Und diese Argumente sind aber aus Gottes Sicht nichtig. Matthäus im Hebräischen hier, Hevel. Hevel ist ein Wort, das einen Hauch beschreibt. Wenn ihr eines Tages an einem Wintermorgen mal rausgeht und macht, dann ist es so ein vorübergehender Dampf, der gleich wieder weg ist. Nichtig. Diese Argumente, die diese Philosophen vorbringen gegen Gott, sind nichtig. Es ist wie ein Hauch, wie ein Dampf, der vergeht. Es ist nichts. Es bringt also nichts, uns auf unseren eigenen Verstand, unsere eigenen selbstgestrickten Weisheiten zu verlassen. Wir werden nur fallen. Der römische Rhetoriker Quintilian sagte mal zu seinen Studenten, über seine Studenten, sie wären sicherlich großartige Gelehrte geworden, wenn sie nicht so sehr von ihrer eigenen Gelehrsamkeit überzeugt gewesen wären. Lasst uns vorsichtig sein, dass wir nicht von unserer eigenen Gelehrsamkeit überzeugt sind. Das kann uns sogar im theologischen Bereich geschehen. Wir können denken, ja, ich bin angekommen, ich weiß jetzt alles über die Bibel, ich habe alles studiert. Nein, weiß ich nicht. Wir müssen trotzdem demütig bleiben. Ein arabisches Sprichwort sagt, wer nicht erkennt und auch nicht erkennt, dass er nicht erkennt, ist ein Tor, meide ihn. Wer aber nicht erkennt, aber erkennt, dass er nicht erkennt, der ist naiv, lehre ihn. Ja, und das so müssen wir vorgehen. So müssen wir denken. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand, wenn es um Gemeindebau, Mission oder überhaupt den christlichen Dienst geht. Meine Lieben, wir sind nicht die Richter über die Schrift ist der Richter über uns. Wir sind nicht die Richter über die Schrift ist der Richter über uns. Die Schrift richtet meine Gedanken, nicht meine Gedanken richten die Schrift. Ich sage der Bibel nicht, was sie zu tun hat, sondern die Bibel sagt mir, was ich zu tun habe. Ich habe kein Recht zu sagen, ach, das kann nicht sein, was Paulus hier sagt, ach, das kann nicht sein, was der erste Mose hier sagt, das Recht habe ich nicht. Entweder stelle ich mich ganz drunter oder ich lasse es. Wir haben kein Recht. Wir haben auch kein Mitbestimmrecht. Unsere eigene Meinung, ja, ich denke, man sollte es so machen und ich fühle halt, ja, dass man hier, nee, wir haben, der christliche Dienst ist kein Buffet, was sich jeder bedienen kann, einfach mal nehmen kann, was er will, sondern es wird ganz genau gesagt, was wir tun sollen. Und diese eigene Weisheit, die wird uns dann nur zu einer tiefen Sicht, zu einer verachtenden Sichtweise des Wortes Gottes führen. Wir werden dann anfangen, immer mehr zu zweifeln. Wenn ihr mal an einer, eben die Salamitaktik, wenn ihr mal irgendwo anfängt, dann wird es weitergehen, es wird nicht aufhören. Das sehen wir in unserer Gesellschaft, das sehen wir in den Evangelikalen. Man hat angefangen, Kompromisse zu machen und es geht immer weiter. Es geht immer weiter, es geht immer schön bergab, ganz langsam, aber stetig. Und irgendwann ist man so weit unten, dass man gar nicht mehr merkt, dass man eigentlich die biblischen Gründe völlig verlassen hat und irgendwas ganz anderes macht. Wenn die Gemeinden zu Unterhaltungszentren werden und zu Museen, die Kirchen heutzutage, man sieht die Folgen von dem Verlassen der Schrift, der Weisheit Gottes. Und deshalb verlass dich nicht auf deine eigene Weisheit. Zweitens, verlasse dich nicht auf Menschen. Es geht in eine ähnliche Richtung hier, Vers 21 bis 22. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas. Das Rühmen hier ist wiederum dieses Wort, das wir schon in 1,31 gesehen haben, wo wir uns dem Herrn rühmen sollen, seinen Stolz finden in, Kauchomai, seine ganze Zuversicht, alles auf diese eine Karte setzen. Und hier, wir sollen unseren ganzen Stolz und nicht alles auf diese Karte, dieser Menschen setzen. Wir sollen nicht Menschen verehren, sondern Gott. Und hier korrigiert Paulus eben diese falsche Parteilichkeit der Korinther. Und es ist interessant, irgendwo hat jeder Mensch das Bedürfnis, zu irgendeinem größeren Ganzen zu gehören, zu einer größeren Gruppe, die sich für irgendwas einsetzt. Ja, wir sehen das bei den Naturschützern, die sind gerne, ja, wir sind eine Gruppe, wir fühlen uns stark in der Gruppe. Und so war es wohl auch hier, wir sind die Paulus-Partei, wir stehen hinter dem Paulus, wir haben die Urlehre, die er gebracht hat, und so fühlten sich die Leute stark. Aber wir sollen uns nicht stark fühlen in Menschen, sondern in dem Herrn allein. Warum ist das so? Paulus macht hier die Aussage und sagt, alles gehört euch. Sehr interessant, oder? Alles gehört euch. Wie soll man das jetzt verstehen? Und Paulus dreht ihre Sicherheit und ihre Zuversicht um und sagt, ihr gehört nicht zu jemandem, sondern diese jemanden, die gehören euch. Das heißt mit anderen Worten, ihr gehört nicht zu den Dienern Gottes, sondern die Diener Gottes gehören euch. Gott hat diese Diener für euch geschaffen. Es sind Diener, durch die ihr gläubig wurdet. Das sind diese Unterruderer. Ja, diese untersten Ruderer der Galeeren. Das sind wir, sagt Paulus. Wir sind nur Diener, sagt er auch in Kapitel 3, Vers 5. Und wir sind für euch da, nicht ihr für uns. Ihr müsst euch nicht an meiner Partei, ihr müsst euch jetzt auch nicht der Pascal-Partei oder der Dieter-Partei anschließen. Wir sind Diener, die für euch da sind. Aber vergesst nicht, wir sind zwar für euch da, aber ihr richtet nicht über uns. Das wird er auch noch deutlich machen. Ihr seid zwar im Besitz von uns, aber wir haben Rechenschaft abzugeben dem Herrn. Wir gehören dem Herrn, wir arbeiten für den Herrn. Aber wir gehören euch. Das heißt, wir sind hier zu eurer Verfügung, sagt Paulus. Das ist die Einstellung eines Dieners. Die Gemeinde ist nicht für die Leiter da, sondern die Leiter für ihre Gemeinde. Und interessant ist, dass die Korinther auch eine ähnliche Umkehrung mit den Geistesgaben machten. Das sehen wir dann später noch. Die Geistesgaben sind für die Gemeinde da und nicht, damit einzelne Menschen sich damit stolz fühlen, aufspielen, was weiß ich. Und Paulus muss das auch ganz scharf kritisieren. Wenn ihr jetzt vergleicht mit Kapitel 1, Vers 12, die Aussagen hier, Kapitel 1, Vers 12 sagen die Leute, ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas. Und Paulus kehrt diese Slogans jetzt um und sagt, nicht ich gehöre zu Apollos, sondern Apollos gehört euch. Nicht ich gehöre zu Paulus, sondern Paulus gehört euch. Nicht ich gehöre zu Kephas, sondern Kephas gehört euch. Und ich gehöre zu Christus, wir gehören zu Christus. Dieses egoistische Ich muss weg. Nicht ich allein gehöre zu Christus, ihr seid alles Scharlatane, ich bin der Purist. Nein, 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 wir alle gehören zu Christus. Aber sogar der Rest dieser ganzen Realität, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Selbst das Leben und der Tod, all das gehört euch. Weil ihr Gott angehört, der alles geschaffen hat, der alles gemacht, der alles kontrolliert, der über allem souverän ist. Begreift doch das endlich. Ihr seht, wie Paulus richtig ringt um diese Leute, wie sie in ihrem menschliches Denken ist eigentlich kleinkariert. Das ist so in einer Box, in einem kleinen Schachtel, man sieht nur seinen eigenen Horizont. Es ist völlig, ihr seid so eng mit eurem Denken. Ihr seht nicht, dass Gott alles geschaffen hat und dass das alles Gott gehört und dass ihr auch Gott gehört und dass jetzt euch auch gehört, weil Gott dieses Erbe mit euch teilen will. Ihr seid so reich beschenkt und ihr streitet euch wie kleine Kinder um Dinge, die nichts wert sind. Verlasse dich nicht auf Menschen. Baue nicht auf Menschen. Nun, es gibt viele nützliche Menschen. Lehrer, die Kommentare geschrieben haben. Lehrer, die predigen. Ja, das ist klar, das ist nicht so. Aber Lehrer sind nicht inspiriert. Kommentare sind nicht inspiriert. Ich bin auch nicht inspiriert mit dem, was ich sage, außer es kommt aus der Schrift. Und so müssen wir aufpassen, Menschen sind nicht fehlerlos, ja? Ihr habt nicht Calvin in euer Herz eingeladen und ihr habt euch auch nicht auf Luther taufen lassen und ihr folgt auch nicht nur MacArthur oder wir lesen auch nicht nur die Bücher von Elizabeth George oder von Lou Priolo, die wir jetzt gerade in Frauen- und Männerstunden lesen. Wir glauben nicht alles, was die Leute sagen, sondern wir prüfen alles nach der Schrift. Wir prüfen alles. Sogar Paulus wurde geprüft nach der Schrift. Und deshalb seid vorsichtig, folgt nicht Menschen, folgt Christus. Es ist immer wieder, geh zurück zur Schrift, folgt Christus. Prüft auch mich, ich habe nichts dagegen. Wenn ihr hier sitzt mit eurer Bibel offen, ich will, dass ihr hier mit eurer offenen Bibel sitzt und sagt, ah, mal sehen, was der Pascal hier uns heute erzählt. Mal gucken, was da steht, ob das wirklich stimmt mit dem, was die Schrift sagt. Und wehe, ist okay. Aber ihr versteht, was ich meine. Das ist wichtig, ich möchte das, ich lade euch dazu ein, das zu prüfen und dasselbe nachzuschauen. Und dann können wir drüber reden. Wichtiger ist aber hier noch Folgendes für uns, dass wir auf keinen Fall die Ideen und Philosophien von ungläubigen Menschen akzeptieren in der Gemeinde, wenn es um den Gemeindebau geht. Man kann die Gemeinde Gottes nicht mit weltlichen Ideen bauen. Das geht nicht. Darum können wir uns da sowieso nicht auf Menschen verlassen. Weltliche Weisheit entspringt nämlich dem sündigen Verstand. Der Mensch ist von der Sünde durchdrungen, also auch sein Denken. Ein ungläubiger Mensch kann tatsächlich nicht klar denken. Ja, das ist so. Er kann schon, versteht mich nicht falsch, es gibt sehr viele Ungläubige, die sehr intelligent sind, die viel intelligenter sind als wir alle zusammen, aber sie können trotzdem nicht klar denken, weil sie nicht glauben, wer Gott ist und die Offenbarung nicht akzeptieren und deshalb sind sie letztlich trotzdem Toren. Epheser 4, Vers 17 sagt deutlich, das sagen bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der was? Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist. Verstand ist verfinstert. Es ist dunkel. Da sieht man nichts. Und sind entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Stellt euch das mal vor, Unwissenheit. Unwissenheit. Wegen der Verhärtung ihres Herzens. Es ist totaler Unsinn, Menschen zu befragen, Trends, Psychologie, um Menschen zu helfen. Das ist wie ein Blinder einen Blinden führt. Die fallen beide in die Grube. Das sind Verfinsterte, die Verfinsterte beraten, wenn wir jemanden zum Psychologen schicken. Das können wir nicht machen. Wir können nicht auf Weisheit bauen, die aus der Welt kommt, die irgendwelche Atheisten sich ausgedacht haben. Funktioniert einfach nicht. Blinde Blindenführer, Verfinsterte, die für andere Verfinsterte führen. Können wir nicht tun. Wir können unsere Gemeinde und auch unsere Seelsorge nur allein auf die Schrift gründen. Deshalb, lebe das Christliche. Paradox. Wäre ein Tor. Ja, wir werden ausgelacht. Ach, ihr Engstirnigen. Ja, man kann doch die Psychologie verbinden. Es gibt doch auch hilfreiche Sachen aus der Psychologie, die sich mit der Bibel decken, die mit der Bibel übereinstimmen. Ja, warum liest es denn nicht direkt aus der Bibel? Ich meine, da. Also, weiß nicht, aber. Und deshalb, lasst uns auf das Wort bauen. Lasst uns auf das Wort vertrauen, dass das Wort mächtig ist und kräftig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und auch deine Schwierigkeiten, deine geistlichen Probleme eine Antwort hat. Also verlasse dich nicht auf deinen Verstand, verlasse dich nicht auf Menschen. Drittens, verlasse dich nicht auf Umstände. Vers 22b heißt es, oder die Welt. Es geht weiter hier. Paulus sagt, Paulus, Apollos, Kephas, oder sogar die Welt. Oder das Leben, oder der Tod, oder das Gegenwärtige. Oder so. Ihr könnt euch richtig vorstellen, wie Paulus abgeht. Ja, wie er so richtig, oh, das ist noch viel größer. Es geht hier nicht nur um eure kleinen Plänkeleien, Streitereien über irgendwelche Menschen. Euch gehört die ganze Welt. Meine Güte, was macht ihr da? So argumentiert er. Alles gehört euch. Interessanter Gedankensprung hier von den Personen zu diesen Realitäten. Ein Kommentator bezeichnet diese Realitäten als die Tyrannen unserer Zeit. Solange wir nämlich ungläubig sind und tot in unseren Sünden, unwissend, geistlich blind, sind das unsere Begrenzungen. Wir leben eben, wie gesagt, diesseits bezogen. Wir haben nur dieses eine Leben. Und danach ist vorbei. Danach bin ich Asche. Ja, und aus diesem Leben muss ich alles, und Tod, oh, über den Tod will ich gar nicht reden. Das ist die große Angst. Die schwarze Wand, hinter der ich nicht weiß, was dann kommt. Und all diese Dinge. Das sind die Tyrannen der Realität. Diese Realitäten knechteten uns. Die Welt, das Leben, das geistliche Leben, das wir nicht haben. Wir haben das nicht, wir haben das nicht gehabt. Tod, der große Feind der Menschheit, das Gegenwärtige, alles, was wir jetzt erleben, Gutes, Schlechtes, Schmerzen, Krankheit und das Zukünftige, was wir fürchten. Meist fürchteten wir das Ungewisse. Aber all das gehört nun euch. All das gehört nun euch. Und ihr habt jetzt eine vollkommen andere Perspektive. Die Welt gehört nun euch, weil Jesus wird kommen, diese Welt verwandeln. Es wird eine neue Erde sein, ein neues Jerusalem, eine wunderbare Welt. Das Leben, das geistliche Leben, das gehört euch jetzt. Der Tod macht euch keine Angst mehr. Jesus hat den Tod überwunden. Das Gegenwärtige ist eigentlich völlig egal. Es dient euch nämlich alles zum Guten. Alles, dass ihr wachst in der Heiligung, alles, was ihr jetzt erlebt. Natürlich, es gibt schlimme Dinge, die wir erleben, aber die dienen uns zum Guten. Römer 8, 28. Und schließlich das Zukünftige. Davor fürchten wir uns auch nicht mehr, weil wir wissen genau, was kommt. Und jetzt wollt ihr diese Weisheit, diese Perspektive, diese Sichtweise wieder gegen dieses begrenzte, dieses alte weltliche Denken eintauschen? Das ist ja gerade so, wie wenn jemand ein nagelneues iPad Air 2 hat, und jetzt kommt dann das dritte raus, und er tauscht es wieder ein gegen die alte Kiste iPad, die erste, die wir vor 5 Jahren aus. Ist noch viel schlimmer. Noch viel mehr als das. Ihr tauscht die alte Erde gegen die neue Erde. Was wollen wir doch nicht? Wir wollen die neue Erde haben. Wir wollen uns auf die neue Welt ausrichten. Und deshalb ist es uns egal, wenn wir hier in dieser Welt als Toren betrachtet werden, wenn uns die Leute auslachen, wenn sie uns vielleicht sogar verfolgen. Wir haben eine neue Welt, auf die wir schauen. Das Leben, die Realität, sogar das Gegenwärtige. Sie können uns sogar verfolgen. Jesus hat gesagt, das Schlimmste, was sie euch antun können, ist was? Sie können euch töten? Na und? Na und? Direkte Beförderung. Gleich ab in den Himmel. Das ist das Beste, was passieren kann. Die Realitäten des Lebens, Krankheiten, Angst vor plötzlichem Tod. Ich denke wieder an unseren verstorbenen Taylor Jones, der einfach mit 60 Jahren, bupp, Herzschlag weg. Wunderbar eigentlich. Für ihn. Nicht für die Angehörigen, aber für ihn. Schnellste Beförderung, direkt in den Himmel. Und so ist alles gehört uns, in dem Sinne gehört uns alles, weil Christus alles gehört und Christus gehört Gott, macht Paulus deutlich. Ist das nicht faszinierend? Ist das nicht ermutigend für euch? Ich hoffe. Korinther mussten das verstehen. Die weltliche Weisheit, die Verehrung von Menschen sind völlig unsinnig. Es gehört euch ja doch alles. Es macht keinen Sinn, wenn ihr euch, worüber streitet ihr? Es gehört euch alles. Wie gesagt, alle Umstände müssen uns zum Besten dienen. Das macht uns Römer 8, 28 deutlich, weil Gott letztlich alles besitzt. Und ihn haben wir als unseren Verbündeten. Römer 8, 31 macht deutlich, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Was kann uns aufhalten? Was kann uns wirklich aufhalten? Nichts und niemand kann uns aufhalten. Nicht mal der Tod. Die Gemeinde Gottes wird gebaut, weltweit. Christus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und was? Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ja, es gibt Gemeinden, die absterben, lokale Gemeinden, das ist klar. Wir sind hier nicht, wir haben nicht die Garantie, dass es die Bibelgemeinde noch gibt in 100 Jahren, das weiß ich nicht. Aber die Gemeinde Gottes als Ganzes in der Welt wird es immer geben, bis er kommt. Wer will irgendwas gegen uns tun? Welche Umstände könnten dein geistliches Wachstum, hör gut zu, welche Umstände könnten dein geistliches Wachstum wirklich verhindern oder das Wachstum der Gemeinde? Eigentlich keine. Wir glauben manchmal nur zu sehr an die Umstände. Oh, jetzt haben wir kein Geld mehr. Oh, jetzt haben wir das nicht mehr. Oh, jetzt geht's nicht mehr weiter. Warum vertrauen wir nicht dem Herrn? Warum vertrauen wir so sehr auf unsere irdischen Sicherheiten? Auf der anderen Seite, lass dich nicht mehr knechten von diesen Realitäten. Sie sind da. Ich sage nicht, du sollst Realitätsflucht begehen. Ach, das ist alles okay, ich bin gut. Nee, ich habe keine Schmerzen, obwohl du fast kaputt gehst. Das meine ich damit nicht. Aber wir sollen uns nicht knechten lassen. Diese Realitäten definieren uns nicht mehr. Vielleicht noch 20 Jahre, vielleicht noch 30, vielleicht noch 40, vielleicht sogar nur noch ein Jahr. Du weißt nicht, wann du von uns gehst. Und dann wirst du beim Herrn sein und da wird das alles egal sein. Da wird das alles wurscht sein hinterher. Es spielt keine Rolle mehr, was hier war auf dieser Erde. Weil wir werden beim Herrn sein und deshalb sollte uns das veranlassen als Christen, umso mehr jetzt Christus nachzufolgen und ernsthaft zu sein. Nicht, weil wir denken, oh, wir müssen uns irgendwas verdienen bei Gott, irgendwelche Punkte verdienen, sondern weil ich weiß, ich habe nur noch so viel Zeit, Frucht zu wirken, wie Paulus sagte. Er möchte noch ein bisschen Frucht wirken. Er hatte auch diesen Zwiespalt, ich würde am liebsten bei Christus sein, aber ich möchte auch noch bei euch bleiben, weil ich bei euch was wirken will. Lass dich nicht knechten von den Realitäten, sondern alle Realitäten um dich herum, deine Krankheit, dein Leiden, deine Umstände, deine Arbeit, es gehört dir. Es gehört dir, weil Gott hat es dir gegeben und Gott verfolgt seinen Plan damit. Und es ist Gottes Idee, dass es in deinem Leben ist. Und es wird Gott mit seinem Ziel zu dem bringen, was er erreichen will in dir. Gott wird zu seinem Ziel kommen in deinem Leben durch diese Umstände. Lasst uns diese Perspektive haben. Lasst uns aufhören, rumzujammern und so zu tun, als wären wir in einem Schicksal ausgeliefert. Das stimmt nicht. Aber wir sind oft davon beeinflusst. Oder habe ich Glück gehabt? Oder habe ich wieder mal Glück gehabt? Das stimmt nicht. Du hast nicht Glück gehabt. Gott hat es so bestimmt vor Grundlegung der Welt, dass das geschehen würde. Das ist die Wahrheit und nichts anderes. Und jetzt regen sich alle auf. Ihr habt es vielleicht auch schon mitbekommen, dass jetzt die Homo-Ehe in den USA legal gemacht wird von dem obersten Gericht. Ja, und das ist schlimm und ja, ich finde auch, das ist nicht gut, aber Christus bleibt trotzdem König, oder nicht? Gott ist souverän, oder nicht? Über all diese Dinge. Wir dürfen uns nicht von diesen, jetzt gehen dann die Christen, die gehen dann alle auf Facebook und dann all diese Artikel und so und ja, und das ist ganz schlimm und was machen wir jetzt? Lasst uns einfach weiter das Wort predigen. Es gibt nichts anderes. Wir können unseren Kurs nicht ändern. Wir müssen genau das tun, was wir vorher schon gemacht haben. Das Evangelium predigen, das Wort predigen, evangelisieren, zurüsten und so weiter und so fort. Es gibt diese Einflüsse, diese Umstände, die ändern gar nichts an unserem Kurs. Gar nichts. Und das ist das, was Paulus hier deutlich macht. Verlasse dich nicht auf Umstände, es gehört alles dir. Lebe das christliche Paradox. Werde töricht, um weise zu sein. Verlasse dich nicht auf den Verstand, verlasse dich nicht auf Menschen, verlasse dich nicht auf Umstände. Und deshalb positiv ausgedrückt, verlasse dich einfach auf Gott. Vers 23. Ganz kurz, prägnant bei Paulus. Ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. Es ist im Prinzip der Deckel drauf. Das ist das, was alles umspannt. Im Prinzip gehören wir alle einander, weil niemand mehr sich selbst gehört. Ihr seid alle erkauft, ich bin erkauft durch das Blut Jesu Christi. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, ihr gehört nicht mehr euch selbst. Deshalb habe ich auch kein Recht auf meine eigene Meinung, ihr auch nicht. Wir dienen dem Herrn Christus. Die einzige Meinung, die hier zählt, ist die von Gott. Keine andere. Keine andere. Er ist der König. Das ist das einzige politische System, das funktioniert. Monarchie. Das ist auch das, was es in Ewigkeit sein wird. Gott ist König, oder sollte man eher sagen, Theokratie. Ja? Gott ist in Kontrolle. Theos, Kratos, Kratos, Kontrolle, Theos, Gott. Gott ist in Kontrolle. Er regiert, er allein. Ihm gebührt die Ehre. Alle gehören Christus, sagt Paulus hier. Christus gehört dem Vater. Das ist die richtige Perspektive. Das ist die eschatologische Perspektive, die endzeitliche Perspektive. Ja, genau, ihr habt es richtig gehört. Wir sollen endzeitlich denken, nicht diesseitlich. Weil alles, was ihr hier seht um euch herum, vergeht, verbrennt letztlich. Diese alte Erde wird auf Müll geschmissen. Und dann gibt es eine neue. Und die wird viel besser sein, viel schöner sein, viel herrlicher sein. Und deshalb, was lassen wir uns knechten von Umständen? Was lassen wir uns beeinflussen von Menschen, von Argumenten, von Debatten, von irgendwelchen Ideen? Dass uns ständig als Gemeinde Jesu Christi gesagt wird, was wir zu tun haben von der Welt. Das kann doch einfach nicht angehen. Wir lassen uns nur von einem etwas sagen, und das ist Gott. Er sagt uns, was wir zu tun haben. Und alle anderen Stimmen, lass mal sein. Lass mal sein. Verlasse dich auf Gott, nicht auf Menschen, nicht auf Umstände, nicht mal auf deinen eigenen Verstand. Denn mein Herz ist genau wie dein Herz, trügerisch und böse. Das ist der ganze Punkt von Paulus hier. Kapitel 1, Vers 10. Bis hier. Verlasst euch auf Gott. Und ihr habt ich gebe euch hier vier Dinge, die ihr euch vielleicht gut merken könnt, wie ihr das praktisch machen könnt. Das erste ist, lehre Gottes Wort und nur Gottes Wort. Lehre Gottes Wort und nur Gottes Wort. Verstehe die Bibel. Verstehe, was die Bibel sagt. Weil, wenn wir nicht wissen, was die Bibel sagt, dann wissen wir nicht, was wir tun sollen. Das ist mal ganz logisch. Wenn wir nicht wissen, was die Bibel über die Gemeinde sagt, dann wissen wir auch nicht, wie die Gemeinde zu bauen haben, wenn wir nicht in die Bibel schauen. Deshalb lehre Gottes Wort oder lese Gottes Wort und verstehe Gottes Wort. Zweitens, glaube Gottes Wort und nur Gottes Wort. Es reicht nicht nur aus, es zu lesen, du musst es auch glauben. Das heißt, du musst dein ganzes Vertrauen auf die Schrift setzen und nicht auf deinen Verstand. Das heißt, wenn die Bibel sagt, dass Frauen nicht lehren sollen, dann ist das so. Und dann gibt's keine Evangelikalen und keinen Feminismus. Wenn die Bibel sagt, dass Homosexualität Sünde ist, dann ist das so. Und nicht, weil die heutige Gesellschaft das anders definiert und so weiter und so weiter und so weiter. Glaube Gottes Wort und nur Gottes Wort. Drittens, gehorche Gottes Wort. Und es reicht nicht aus, nur zu sagen, ich glaube es, tu es auch, gehorche auch. Tu es aktiv, sei nicht nur ein Hörer, sondern ein Täter des Wortes. Betrüge dich nicht selbst. Lebe das aus, lebe dieses Paradox. Sei bereit, verlacht zu werden, sei bereit, der Dorftrottel zu sein, sei bereit, verachtet zu werden. Um Jesu Willen natürlich, nicht weil wir irgendwelche sonstigen Dummheiten machen, das nicht, sondern weil wir Christus folgen. Und schließlich habe ich noch hinzugefügt, lebe Gottes Wort und nur Gottes Wort. Es geht nicht nur um einen mechanischen Gehorsam, einfach, okay, das sagt es, das tue ich, sondern es ist ein Implementieren in mein Leben, es ist ein Einsinken in meine Gedanken, es ist eigentlich ein ständiges sich damit beschäftigen, dass mein ganzes Denken immer mehr so ist, wie es die Bibel sagt und nicht anders, dass alles andere eigentlich langsam verblasst, weil dadurch, wenn ihr so denkt, dann werdet ihr so leben. Das ist das Geheimnis der Geisterfülltheit. Ihr könnt nur mit dem Geist erfüllt sein, wenn ihr mit dem Wort erfüllt seid. Es geht nicht anders als mit der Schrift. Der Geist wird nicht zu euch sprechen durch irgendwelche mystischen Erlebnisse oder so. Das ist alles Quatsch. Der Geist Gottes spricht durch das Wort Gottes. Und ihr müsst das Wort Gottes lesen, verstehen, auswendig lernen, meditieren, das heißt nachdenken darüber, um wirklich geisterfüllt zu sein. Und dann werdet ihr es implementieren. Ihr werdet so leben. Ihr werdet das automatisch so denken, wie die Bibel denkt und nicht mehr anders. Und das ist unser Ziel. Deshalb lehre Gottes Wort, glaube Gottes Wort, gehorche Gottes Wort und lebe Gottes Wort. So kannst du dieses christliche Paradox, wie ich es genannt habe, leben. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Großer Gott, wir danken dir für dein Wort. Es ist inspiriert, unfehlbar. Es ist absolut vertrauenswürdig. Es ist die Weisheit schlechthin. Es gibt keine Weisheit außerhalb von dir. Es gibt keine Weisheit außerhalb der Tatsache, dass wir wiedergeboren sein müssen, dass wir diese Erkenntnis geschenkt bekommen haben von dir. Und deshalb können wir uns nicht rühmen. Wir können nicht stolz werden auf unsere Erkenntnis, wenn wir richtig erkennen. Wenn wir erkennen, dass alles geschenkt ist und verstehen die Weisheit, die von dir kommt. Hilf uns, den Preis der Nachfolge zu bezahlen. Hilf uns, standhaft zu sein in der Wahrheit. Hilf uns, dieses christliche Leben zu leben, das verachtet wird von der Welt, das eben als paradox gesehen wird, als widersprüchlich, dass wir töricht werden, um weise zu sein. Dass wir nicht aus unserem eigenen Verstand oder auf irgendwelche Ideen von Menschen oder auf die Umstände schauen, wenn wir hier unseren Dienst verrichten in der Gemeinde, in deiner Gemeinde, sondern dass wir alleine auf dich vertrauen und auch nur dein Wort zu Rate ziehen, um das zu tun, wozu du uns hier zurückgelassen hast, bis du kommst. Danke, Herr Jesus, für dieses Vorrecht. Danke für diese Erkenntnis, die so wunderbar ist, so groß, dass wir ewig darüber nachdenken werden, in deiner neuen Welt, die du schaffen wirst, auf die wir uns freuen, jetzt und heute. Danke für diese Gnade, wir preisen dich und beten dich an. Amen.